Meine Brüder und meine Schwestern, wir wollen weiter fortschreiten im Gehen durch die liturgische Agenda für die Gottesdienste. Und wer ein Gemeindebuch da hat, lasst uns noch einmal aufschlagen, die Seite 107. Dort wird sie uns ja geschildert, wie wir Gottesdienst feiern. Und das Thema ist nicht wie, das kann man ja hier lesen, sondern warum wir das so machen, wie wir das machen. Was ist eigentlich die biblische Begründung? Wir treffen uns heute nicht zum ersten Mal. Ich kann noch mal ganz kurz wiederholen. Wir hatten uns im ersten Gottesdienst um das beschäftigt, was hier mit Votum bezeichnet ist. Votum ist ein lateinisches Wort und heißt so viel wie Gruß oder Beginn. Wir hatten gesehen, es beginnt aus drei Punkten. Und dann hatten wir uns das letzte Mal angeschaut mit dem Singen. Wir hatten uns mit dem Singen beschäftigt im Gottesdienst. Welche Funktion, welche Aufgabe hat dieses Singen? Und dann kommt als dritter Teil die Lesung des Gesetzes und das Sündenbekenntnis. Darüber wollen wir heute sprechen. Warum machen wir das eigentlich? Ist es nicht langweilig, fast jeden Sonntag immer die 10 Gebote zu hören oder einen Parallelabschnitt? Warum eigentlich? Wieso? Was ist der Grund dafür? Ich komme darauf zurück. Ich möchte aber vorher noch etwas Grundsätzliches zum Gottesdienst sagen, weil wir das bisher in diesem Rahmen noch nicht gesagt haben. Was ist hier unser irdischer Gottesdienst? Wenn wir das Neue Testament daraufhin befragen, was der Zweck, was der Sinn, was der Inhalt des neutestamentlichen Gottesdienstes ist, dann wird uns mitgeteilt, es ist Anteil haben am himmlischen Gottesdienst. Die irdische Gemeinde, die sich, ich sag mal, hier auf dieser Erde trifft, trifft sich als Teil der Gemeinde, die von allen Zeiten, in dem alle Geschöpfe, nicht nur die Menschen, auch die Engel, vereinigt sind, um Gott zu loben, anzubeten und zu preisen. Ist uns das klar, wenn wir hier in den Gottesdienstraum am Sonntag hineintrödeln oder hineineilen noch, weil man gerade noch rechtzeitig kommen will? Oder ist uns das wirklich klar? Wir hatten jetzt in den Bibelstunden über die Offenbarung gesprochen. Wir werden hier hineingenommen in einen himmlischen Gottesdienst. Ich habe darauf mehrfach hingewiesen. Ich möchte, dass wir heute nochmal eine andere Stelle dazu aufschlagen, und zwar aus dem Hebräerbrief. Eine vielleicht die bekannteste Stelle, und zwar Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. Auch der Hebräerbrief ist ja ein Brief, in dem uns mitgeteilt wird, was der Gottesdienst eigentlich ist. Aber lassen Sie uns erst einmal noch diesen Abschnitt lesen. Das ist Hebräer Kapitel 12. Ich lese ab Vers 18 bis Vers 29 dann. Erst wird etwas über den alttestamentlichen Gottesdienst gesagt, und dann wird der Unterschied im Unterschied dazu zum neutestamentlichen Gottesdienst das Folgende ausgeführt. Vers 18. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, damals den Sinai, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Ja, so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Jetzt zu unserem Gottesdienst. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln. Zehntausenden, das war die größte Zahl, die man im Griechischen sagen konnte, also Myriaden, das ist das griechische Wort. Es will so viel zum Ausdruck bringen wie unzählige. Zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Ich mache hier erstmal einen Einschnitt. Also zunächst wird uns aufgeführt, dass wir hineingenommen sind in einen himmlischen Gottesdienst. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem. Und dann werden uns zwei Dinge ausdrücklich gesagt. Schauen wir nochmal genau hin. Ihr seid gekommen zu Gott, Vers 23b, zu Gott, dem Richter über alle. Das ist der Grund, warum wir uns jeden Sonntag anhören, das Gesetz Gottes, die Normen Gottes, die Gott in seinem Wort für uns gegeben hat. Er ist unser Richter. Aber das ist nicht alles. Wie geht es dann weiter? Vers 24, gleichsam der Höhepunkt. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Was sagte denn das Blut Abels, von dem es hier heißt, dass es redet? Nun, das Blut Adams, das rief nach Vergeltung, nach Rache, nach Bestrafung. Das Blut Christi redet besser. Wovon redet das? Es redet von Annahme. Nimm dieses Blut an, dann bist du mit diesem Richter versöhnt. Und das kommt in unserem Gottesdienst zum Ausdruck darin, dass wir erstens das Gesetz lesen, zweitens dann Gott den Herrn um Vergebung unserer Schuld und unserer Sünde bitten, dass er uns gnädig ist, auch in diesem Gottesdienst, und dass wir dann hören, Christus ist für dich gestorben, er ist dein Heiland. Ja? Er ist der Mittler eines neuen Bundes. Dann darf der Pastor, der Prediger im Namen und im Auftrag Gottes sagen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller oder von jeder Ungerechtigkeit. Das ist, ich sag mal, der erste Höhepunkt des Evangeliums. Bist du dort angelangt, wenn du am Sonntag im Gottesdienst bist, bei Christus, dem Mittler? Das geht nur hindurch durch das Gesetz. Das Gesetz, das uns anklagt. Das ist nicht die gesamte Funktion des Gesetzes. Das Gesetz hat drei Funktionen. Die erste ist eben, dass es uns zeigt, dass wir Sünder sind. Wir schlagen gleich dazu noch ein oder zwei Bibelstellen auf. Dann ist es zweitens auch die allgemeine Ordnung, in der wir hier zusammenleben. Reformatoren sagten sogar, dass das ist das Erste, in der überhaupt ein menschliches Zusammenleben möglich ist. Und dann ist es drittens, und das ist dann entscheidend, auch die Ausrichtung, wie wir als Christen zu leben haben, und zwar von Herzen zu leben haben. Das wird uns gerade dann in der Bergpredigt gesagt. Aber die erste Funktion, um die es hier geht, ist das Gesetz als Hinweis, als Spiegel, wer wir in uns selbst sind. Wenn ihr das Gemeindebuch habt, wenn ihr euch mal den Heidelberger Katechismus anschaut, dann ist der ja so aufgebaut, dass uns erstens erst über das Elend des Menschen, vom Elend die Menschen die Rede ist, von unserem Getrenntsein zu Gott. Schlagt mal bitte auf Seite 10 in eurem Gemeindebuch. Und da wird in Sonntag 2 Folgendes gesagt. Frage 3. Woher erkennst du dein Elend? Also in Sonntag 1 wird ja das Evangelium, ich sag mal, in einer Nussschale zusammengefasst. Und jetzt geht es dann in die Details. Und da geht es zunächst um das Elend. Und da wird gesagt, woher erkennst du dein Elend? Aus dem Gesetz Gottes. Das ist das, warum wir in jedem Gottesdienst das Gesetz Gottes lesen. Und dann wird uns das Gesetz Gottes hier kurz und bündig aufgeführt, und zwar an dem Doppelgebot der Liebe, dem Gebot, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Und dann wird gesagt, kannst du das halten? Nein. Und dann wird uns gleich ab Sonntag 5 dann das Heil in Christus verkündet. Und dann kommt im Heidelberger Katechismus noch einmal das Gesetz vor, und zwar sehr viel ausführlicher. Wenn ihr das auch nochmal aufschlagt, das beginnt dann in Sonntag 34, also im dritten Teil, wo es dann geht um die Dankbarkeit. In Sonntag 34, dann wird uns die Frage gestellt, wie lautet das Gesetz? Und dann wird uns aufgeführt, alle 10 Gebote. Und dann kommt in den folgenden Sonntagen, Sonntag 35 und so weiter, werden uns jedes dieser Gebote erklärt. Und immer wieder, wenn wir durch den Heidelberger Katechismus hindurchgehen, ihr erinnert euch, wird darüber gesprochen. Und zwar, was wir verpflichtet sind von Herzen gegenüber Gott zu tun. Das Gesetz, es zeigt uns, wer wir in uns selbst sind. Es weist uns darauf hin, dass Gott der Richter ist. Ihr Lieben, das ist auch eine Botschaft im Neuen Bund. In Hebräer 10 heißt es sogar, sagt sogar der Schreiber des Hebräerbriefes, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, denn euer Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wie versammelt sich denn nun äußerlich die Gemeinde? Antwort: Der lokale Ort, wo wir zusammenkommen, ist nicht das Entscheidende. Das kann selbstverständlich ein schön hergerichtetes Kirchengebäude sein. Und was haben sich in den vergangenen Jahrtausenden auch die Christen für Gedanken gemacht? Wie muss man ein Kirchengebäude am besten gestalten? Ich selbst fahre gerne nach Burgund, in das Burgund, und schaue mir dort romanische Kirchgebäude an. Ich finde den Aufbau dieser Kirchgebäude sehr, sehr eindrucksvoll. Ich bin da sehr gerne drin. Das ist zunächst erst einmal der sogenannte Vorraum oder der Narthex, dann das Langschiff und dann hinten der Chor, wie man zu sagen pflegt, oder das Allerheiligste. Wir gehen hinein in den Vorraum. In diesen Raum durften zum Beispiel durften alle rein. In den eigentlichen Raum, den Langraum, durften danach nur Leute rein, die schon Christen waren und getauft waren. Die anderen durften das nicht. In der Zeit der Romanik, das war ja noch eine Zeit, wo hier viele Heiden lebten und ins Allerheiligste dann ohnehin nur die Priester, wobei in der Zeit der Romanik da noch kein Zaun davor war, sondern erst später. Schöne Kirchenräume, das ist meines Erachtens nicht verboten. Sich zu überlegen, wie ein Kirchenraum gestaltet werden soll, wie er kann, sehe ich nicht als verboten ein. Aber ich sage, das ist nicht das Entscheidende. Auch wir versuchen hier diesen Kirchenraum zu gestalten, aber noch einmal, das ist nicht das Entscheidende. In der frühen Kirche haben wir Räume, ganz besonders aus der Gegend von Syrien, noch aus dem 2., 3. Jahrhundert, da können wir uns ungefähr vorstellen, wie die Leute damals zusammenkamen, die Christen. Das ist noch sehr, sehr, ich sag mal, an Wohnraum orientiert, manchmal größere Räume, auch dort kam die Gemeinde zusammen. Sie hatte dann irgendwelche Malereien auch an die Wände gemalt. Nicht um sie anzubeten, sondern um eben diesen Raum als einen Raum zu zeigen, in dem gebetet wird, in dem Gott angebetet wird und in dem das Wort Gottes gebetet wird. Was denn nun, wenn ich aber sage, das Kirchgebäude ist schön, aber es ist nicht entscheidend, was ist denn nun entscheidend? Wir können sagen, naja gut, wir nehmen teil mit unserem Gottesdienst hier am himmlischen Gottesdienst. Aber was ist denn entscheidend? Vielleicht sagt Paulus das in einem einzigen Satz, einmal sehr zusammengefasst. Lasst uns diesen Satz einmal aufschlagen. Das steht im Epheserbrief, und zwar Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2. Da wird uns über den, Paulus spricht hier in Epheser 2 darüber, dass sowohl Juden und Christen, sowohl Judenchristen als auch Heidenchristen gemeinsam vor Gott den Herrn treten, können. Und dann heißt es, Epheser Kapitel 2, ich lese mal ab Vers 16. Und um die beiden, nämlich Judenchristen und Heidenchristen, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Christus ist einmal gestorben, und zwar sowohl für die Juden als auch für die Nichtjuden. Und das war für die Juden eine unsagbare Provokation, damit mussten sie erst einmal fertig werden. Ja, dass auch Heiden zum Volk Gottes hinzugehören. Und wie sollen sie jetzt kommen? Das wird uns gleich danach gesagt. Ich lese nochmal Vers 16. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte, und er kam und verkündigte euch, den fernen Heidenchristen und den nahen, Frieden. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Das ist die Art und Weise, wie wir zu Gott in jedem Gottesdienst kommen. Wie? Wir kommen zu Gott durch ihn, durch Jesus Christus, im Geist, im Heiligen Geist. Wir kommen zu ihm nicht mit unseren Gefühlen. Wir müssen uns deswegen auch nicht durch unsere Gesänge erstmal ein bisschen aufputschen, sondern wir kommen im Geist, das heißt im Blick darauf, was Christus für uns getan hat, im Blick auf die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Etwa im Blick auf die Verheißung, wer zu mir kommt, sagt Jesus Christus, den werde ich nicht hinausstoßen. So kommen wir hierher. Und zwar vor Gott, durch Christus. Ich glaube, dass in keinem Satz es kürzer, knapper formuliert ist, wie wir vor Gott treten. Und zwar egal, aus welchem Hintergrund wir kommen, ob hier Judenchristen unter uns sind, ob hier Leute aus Korea sind, aus Malaysia, aus Afrika oder aus Deutschland oder woher auch immer, ist völlig wurscht. Wir kommen in dem gleichen Geist vor Gott durch und wegen Christus. Das ist unser Zugang. Der Hebräerbrief, über den ich eben gerade sprach, Hebräer Kapitel 12, weist uns ja sehr deutlich den Unterschied auf zwischen dem Dienst, zwischen dem Gottesdienst, des Alten Testamentes und dem Gottesdienst im Neuen Testament. Warum schreibt der Hebräerbrief das so deutlich? Warum stellt er das so deutlich hervor? Antwort: Weil genau das die Versuchung war der Judenchristen, an die der Hebräerbrief geschrieben worden ist. Sie trafen sich eben in einem, naja, nicht besonders attraktiven, wir finden den Raum hier toll, weil wir anderes gewohnt sind. Aber im Blick auf den Tempel oder so, naja, da war natürlich noch viel, viel mehr los, da konntest du noch viel mehr sehen. Wenn dann der hohe Priester einmal im Jahr über den Vorhofschritt ins Allerheiligste ging mit einer Schale voll Blut und dann wusste man, jetzt geht er ins Allerheiligste, das war was fürs Auge, da konnten die Leute gucken, da lief was ab. Tja, und bei uns läuft nicht so viel ab. Ist nicht so spannend, nicht? Der Schreiber des Hebräerbriefes betont, wir haben einen ganz anderen hohen Priester. Und dieser hohe Priester ist nicht in das irdische Heiligtum gegangen, sondern er ist in das himmlische Heiligtum gegangen. Unser Gottesdienst ist ein überlegener Gottesdienst im Vergleich zum Alten Bund. Aber es gibt auch, und darauf will ich jetzt mal aufmerksam machen, bei all den Unterschieden auch Parallelen, auch Übereinstimmungen. Schlag mal bitte dazu auf Hebräer Kapitel 9, Vers 1. Hebräer Kapitel 9, Vers 1. Da wird uns durch einen Satz so nebenbei etwas mitgeteilt, was heute nicht ganz unwichtig ist. Da wird uns gesagt, Hebräer 9, Vers 1, es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen. Was ist damit implizit gesagt? Dass natürlich auch der neue Bund Ordnungen hat. Auch dort gibt es Regelungen im Gottesdienst. Es ist im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert ein bisschen populär, den Gottesdienst möglichst, wie man so schön sagt, spontan zu machen. Ihr Lieben, das ist nicht neutestamentlich. Es ist selbstverständlich für den Schreiber des Hebräerbriefes, dass es hier auch Ordnungen gibt. Der Apostel Paulus weist darauf hin in 1. Korinther Kapitel 14, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern des Shalom. Und Shalom heißt nicht, dass man alles akzeptieren muss, sondern der Wohlordnung. Der auf Gott ausgerichteten Wohlordnung. Und damit sind wir schon bei dem Punkt, über den ich heute mal ganz kurz wenigstens ansprechen möchte. Ihr Lieben, wir hatten letztes Mal über Psalm 100 gesprochen. Und ich hatte damals darauf hingewiesen, was der Kernpunkt des Gottesdienstes ist. Nämlich, dass wir Gott ehren. Dass wir vor Gott kommen, wie Schafe zu unserem Hirten. Seit gut 20 Jahren ist eine Gottesdienstform hier eingebrochen in Europa. Es schwappte rüber aus Nordamerika, in der man meinte, Gottesdienste in Anführungsstrichen durchzuführen mit Beatmessen, liturgischen Nächten, Theatervorführungen, Sketchen, Tänzen, Pantomimen. Man wollte hiermit unkirchliche und kirchendistanzierte erreichen. Man argumentierte dann missionarisch, wir müssen sie erreichen. Das versuchte man dann durch Marketingmethoden. Man musste gewissermaßen oder wollte gewissermaßen das Produkt Christentum an den Mann bringen. Und das musste man eben mit den erforderlichen Werbemitteln, PR-Aktionen und so weiter machen. Vom Neuen Testament her ist es völlig ausgeschlossen, dass wir die Gottesdienstformen nach irgendwelchen Bedürfnissen von Menschen ausrichten. Weder unser Singen noch die Form der Liturgie kann sich ausrichten daran, was dem Bedürfnis der Menschen entspricht. Es gibt hier nur eine Frage, ehrt das Gott. Wird Gott dadurch die Ehre dargebracht, die ihm angemessen ist? Das ist die einzige Frage. Dann kann man durchaus Dinge ändern. Aber die Kernfrage, die Hauptfrage ist die. Falsche Gottesdienste. Das ist nicht erst seit heute angefangen. Der erste falsche Gottesdienst, den lesen wir schon auf den ersten Blättern der Bibel. Bei Kain und Abel. Wir wissen nicht, was genau falsch war an Kains Gottesdienst. Wir wissen nur, dass Gott diesen Gottesdienst nicht in Gnade ansah. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, naja, bei Kain brachte eben kein blutiges Opfer da. Und Blut musste sein zur Versöhnung. Das ist möglich, dass es daran lag. Es kann auch an seinem Herzen gelegen haben. Darauf würde etwa hinweisen, dass es im ersten Johannesbrief einmal heißt, dass Kain aus dem Bösen war. Sein Herz war überhaupt nicht ausgerichtet auf Gott. Auf jeden Fall, Gott sah das Opfer, das sogenannte Opfer von Kain nicht an, aber das Opfer von Abel sah er an. Und das führte dann dazu, dass Kain und Abel in Streit gerieten und beziehungsweise Kain eifersüchtig wurde auf Abel und seinen Bruder ermordete. Ein falscher Gottesdienst. Und dann haben wir durch die Geschichte hindurch einen falschen Gottesdienst. Und das ist ein Gottesdienst des Bilderdienstes. Im zweiten Gebot ist das verboten. Ich erinnere an das, was wir kürzlich erst gehört haben über das goldene Kalb. Da ist dieser falsche Gottesdienst zum Ausdruck gebracht. Nein, nein, das Volk Israel wollte Yahweh dienen, aber dann mit ihren Methoden, mit ihren Mitteln, auf dem Weg, den sie sich vorstellten. Und Gott hatte davor gesagt nein, und er hat es auch immer und immer wieder gesagt. Durch die ganze Königezeit hindurch sehen wir das, dass die Propheten aufstehen und immer wieder sagen, nein, diesen Götzendienst nicht, diesen Kälberdienst nicht, wie er sich in Dan und Beersheba im Nordreich vor allen Dingen manifestierte, aber dann auch bis in das Südreich kam. Wenn ihr etwa einmal Hesekiel Kapitel 8 lest, was da im Tempel Gottes in Jerusalem, an Götzenbildern vorhanden war, ist grauenhaft. Hesekiel verliert eigentlich seinen Verstand, als ihm das deutlich wird. Hesekiel war ja inzwischen nach Mesopotamien verschleppt worden, und er wurde dann in den Geist in diesen Tempel geführt, und was er dort sah, das war so grauenhaft für ihn. Lest es mal selbst, Hesekiel 8, es ist unsagbar spannend zu lesen, und warum Gott dieses Volk dann richten musste, weil dieses Volk Gottesdienst feierte in ihrem Sinn, so wie sie sich das vorstellten, so wie sie das gerne haben wollten. Im Johannesevangelium wird Jesus einmal von einer Frau, einer Samariterin, gefragt: Herr, wo sollen wir denn jetzt Gott verehren? Wie sollen wir ihn, wo ist denn der richtige Ort? Ja? Die einen sagen, hier in Samaria ist das Richtige, auf dem Berg Gerizim. Ihr sagt, das ist auf dem Berg Zion in Jerusalem. Was ist denn jetzt richtig? Du bist doch weise, du kannst das doch sagen. Und da sagt Jesus, auf jeden Fall wies er einmal darauf hin, dass der Berg Gerizim falsch ist. Aber er sagte auch gleich dazu, auch der Berg in Jerusalem, also der Tempel, ist auch nicht mehr das, was bald, wo bald Gott verehrt werden soll, sondern Gott muss angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Das ist die Formulierung. Johannes 4, die Verse 20 bis 24. Johannes 4, die Verse 20 bis 24. Und in diesem Zusammenhang, ihr Lieben, sagt er noch etwas. Und darauf will ich auch hinweisen, gerade im Zusammenhang mit dem Gesetz und der Vergebung der Sünden, die wir dann hören. Da sagt er, das Heil kommt aus den Juden. Danach hatte die Frau überhaupt nicht gefragt. Aber es war für Jesus so klar, dass der Gottesdienst etwas zu tun hat mit dem Empfang des Heils, der Rettung. Und darum ist es nicht, auch darum nicht beliebig, ob wir sonntags in den Gottesdienst kommen oder nicht. Hier empfangen wir das Heil, hier empfangen wir es durch das Evangelium. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt einmal in Hebräer Kapitel 2, da spricht er davon, dass wir auf das Wort Gottes, auf das Evangelium hören sollen. Und wisst ihr, wie er das Evangelium dort nennt? Hebräer 2, Vers 3. Errettung. Verachtet nicht eine solche Errettung. Schlagt mal auf Psalm 87. Fällt mir gerade ein. Psalm 87. Und ich weise euch hier einmal darauf hin, wie jahrhundertelang, gerade von den Reformierten, auch in Presbyterianern in England, in Schottland, dieser Psalm, und zwar gerade der Beginn, ausgelegt wurde. Ich fange mal an, es geht hier nur um die ersten beiden Verse. Von den Söhnen Korahs ein Psalmlied. Er, also Gott, hat sie gegründet auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Kann man darüber predigen? Weil die Presbyterianer wiesen darauf hin, schau, was damals die Tore Zions, was damals der Tempel in Jerusalem war, das ist heute die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi. Und darum ist es so wichtig, hier heißt es, Gott liebt diese Tore mehr als die anderen Wohnungen Jakobs. Deswegen sagt er, kommt dorthin zu den Toren Zions und betet hier gemeinsam Gott an. Deswegen ist es nicht nebensächlich, ob wir sonntags in den Gottesdienst kommen. Man könnte doch sagen, naja, ich kann auch Gott anbeten bei mir in meiner Wohnung. Ja, stimmt. Tu das und tu das häufig. Richtig, prima. Aber das ist kein Ersatz für das, was hier gemeinsam das Volk Gottes tut. Es hatte dreimal damals im Alten Bund vor Gott zu erscheinen. Zum Passafest, zum Fest der Erstlinge und dann zum Laubhüttenfest. Gott liebt, wie heißt es hier, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Und dann heißt es, Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes. Lest man unter diesem Aspekt diesen ganzen Psalm 87. Das Heil, es kommt aus den Juden. Das sagt Jesus im Zusammenhang auf, oder als Antwort auf eine Frage, ja, wo sollen wir Gott anbeten? Ihr Lieben, das Gesetz, es verurteilt uns, es verdammt uns. Es ist gut, dass wir das jeden Sonntag hören, aber dabei bleiben wir nicht stehen, sondern dann hören wir. Wenn wir unsere Schuld und unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Dieser Aspekt von Gesetz und Evangelium ist in der Reformationszeit in den Gottesdienst hineingekommen. Den haben wir so deutlich, so akzentuiert, nicht in den römisch-katholischen Messen. Wir haben ihn auch nicht in griechisch-orthodoxen Gottesdienstformen. Das ist ein Punkt, den wir festhalten wollen. Das ist die Verurteilung. Gott ist der Richter, wie wir es in Hebräer 12 gehört haben. Und dies festzuhalten auch für uns. Aber dabei nicht stehen zu bleiben, sondern da ist eben ein einziger Mittler. Es gibt keinen neben ihm und das ist Jesus Christus. Und durch ihn dürfen wir zu diesem Gott kommen. Ich habe vorhin abgebrochen in Hebräer 12, wenn wir ganz bis zum Ende lesen, dann wird auch dort gesagt, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Auch dort noch einmal in Hebräer Kapitel 12, am Schluss, Vers 28 und 29. Sind noch Fragen da? Also Gesetz und Evangelium, das war das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Gott der Richter und Christus der Mittler, durch den wir dann im Geist zu Gott kommen dürfen. Thomas.
Mich interessiert was. Und zwar hast du ja immer wieder den Gedanken, dass wir uns auf den Gottesdienst vorbereiten sollen.
Ja.
Also es kommt immer wieder hoch, wir kommen immer zu spät und eigentlich ist der Vorraum ja was ganz Gutes. Also ich komme ein bisschen aus dem Hintergrund, dass die Leute sich warm gesungen haben. Das fand ich total blöd. Wir haben sich in Räumen getroffen und haben sich auf so einen Gottesdienst heiß gemacht, ja, mit möglichst geistlichen Übungen.
Ja.
In meinem Kopf ist ja jetzt so ein bisschen ein Widerspruch auch aufgekommen. Dieses einerseits Vorbereiten.
Ja.
Vielleicht kannst du mir nochmal erklären, was du meinst mit dem auf dem Gottesdienst Vorbereiten oder wie das praktisch sein kann.
Ganz praktisch. Wenn wir am Sonntagmorgen, unsere Kinder waren klein, im Gottesdienst, in unserem Bus, hier zum Gottesdienst gefahren sind, war es sehr häufig so, dass irgendjemand mit irgendjemandem anders in Streit kam. Dann habe ich gesagt, Leute, verschiebt eure Streitigkeiten, worum auch immer es geht, nach dem Gottesdienst. Warum? Schlagt mal auf Jakobus Kapitel 1. Vielleicht können wir es uns daran mal deutlich machen. Jetzt konzentriert euch mal auf den Gottesdienst. In dem Zusammenhang hatte ich das sehr häufig sagen müssen. Unsere Kinder wissen das möglicherweise noch, ich weiß gar nicht mehr. Aber wenn irgendwas, dann saßen sie da hinten und irgendwas war immer nicht so, wie es hätte sein sollen und so weiter. Gut, Jakobus Kapitel 1, da wird uns ja dann in der zweiten Hälfte von Jakobus 1 darüber gesagt, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein sollen. Und dann wird uns gesagt, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. In meiner Bibel finde ich sofort hier. Das ist eine Elberfelder, das ist nicht eure Übersetzung. Empfangt das Wort Gottes mit Sanftmut. Wo steht das?
Ja,
1,21, danke. Schlagen wir mal auf. Oder lesen wir mal ab Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Zorn, hier steht im Griechischen ein Wort, Thymos, das meint so viel wie erregt sein. Ja? Wenn ich auf 150 bin, kann ich hier nicht zuhören. Völlig ausgeschlossen. Oder auf 180 oder so. Also bei mir geht das immer so, haben Choleriker mehr Probleme mit als Melancholiker oder so. So. Denn der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ja, also wenn wir erregt sind, hast du meistens immer Unrecht, nicht? Meine Frau sagt mir das immer, die ist jetzt nicht da, wegen meiner Mutter. Aber die sagt immer, komm runter, ja? Dann Vers 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Ich meine, was hier in Vers 21 steht, ist genau das, was es heißt, sich vorbereiten auf den Gottesdienst. Schon Vers 20, also reg dich jetzt nicht auf, worum auch immer die Streitigkeiten gehen. Das war das eine, aber dann auch legt einen Schmutz ab. Dich belastet noch etwas aus der vergangenen Woche, dich treibt noch einiges um und vieles, was du vielleicht mitbekommen hast, was du gesehen hast, das hat dich auch beschmutzt und befleckt. Schmutz und allen Rest von Bosheit, damit du mit Sanftmut das Wort Gottes empfangen kannst. Du musst eine gewisse Einstellung haben, um auf das Wort Gottes in der rechten Weise zu hören. Der Jochen möchte uns in absehbarer Zeit jetzt, in 2-3 Wochen, einmal einen hier in der Bekenntnisunterweisung genau darüber uns genau erklären, was es heißt, wie hören wir eigentlich auf eine Predigt, auch im Rahmen dieses Gottesdienstes. Wie hören wir eigentlich? Das ist gar nicht so einfach. Ja? Eine Antwort ist in Sanftmut. Empfangt, nehmt an, das eingepflanzte Wort. Und da muss erstmal vieles, was du in der Woche mitgemacht hast, was dich umgetrieben hat, was dich erregt hat, auch Kontroversen, auch Spannungen, die da gewesen sind, was weiß ich, müssen erst einmal abgelegt werden. Sonst können wir uns gar nicht auf dieses Wort Gottes konzentrieren. Das ist Vorbereitung. Aber nochmal, ich kann hier gerne auf Jochen verweisen, der wird das noch ausführlicher dann hoffentlich uns noch ausführen.